Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Ich bin Sebastian und als erstes begrüße ich, wie immer mal, einen wunderschönen Tag, weil Abend ist es ja nicht Tag.
Sehr ungewohnt, ne? Einen wunderschönen guten Tag, genau. Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Leute auf YouTube, falls man das Ganze per Video noch austesten. Herzlich willkommen hier beim Unzerstörbar-Podcast. Heute sind wir nicht alleine. Wir haben gedacht, mein Gott, jetzt noch mal einmal halt dann doch mal eine gute Episode. Wir laden jemanden ein und Sebastian hat tatsächlich jemanden eingeladen. Ich habe nicht gedacht, dass er es wirklich macht, aber jetzt ist es soweit und ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich, dass er da ist. Hallo, Stefan Hempel.
Hallo, Grüße Richtung Pfalz.
Naja, fast. Also ich wohne in Franken, das kenne sie ja, oder das kennst du ja. Oh Gott, jetzt habe ich sie. Oh Gott, nochmal neu.
Also nee, cool, so alt bin ich noch nicht.
Genau. Ich sitze in Franken, Sebastian sitzt im Saarland, aber wir reden über die Pfalz.
Das ist so sieht's aus. Okay, das wusste ich nicht. Ich meine, ihr seid beide quasi Nachbarn des Pfalzer Stadions, ja.
Also gefühlt gehören wir schon fast zum Inventar. Aber wenn, dann wären wir eher im Keller. Glaube ich, untergebracht. Genau.
Ja, genau. Aber sie, oder du bist ja die Stimme der Zweitliga-Topspiele am Samstag auf Sky. Aber stell dich doch gerne nochmal ein bisschen vor.
Ja, mein Name ist Stefan Hempel. Ich bin eigentlich ein altes Radiokind. Ja, bin nach der Schule zwar auch studieren gegangen, BWL, das war aber nicht so mein Ding. Danach war parallel dazu eigentlich im Radio groß geworden. Da eigentlich alles gemacht von Ausbildung bis über Redakteur, Moderator, bis heute übrigens auch im Radio bei Arabella in München. Sehr erfolgreicher Sender übrigens, also wenn ihr mal in der Gegenzeit gerne einschalten. Und ansonsten dann über das Radio auf den Fernseher gekommen, Sport über die große Leidenschaft. Ja, und meine Hauptsportarten sind eigentlich Tennis, Fußball, Eishockey. Erstes praktiziere ich, versuche ich noch selbst zu praktizieren, mitunter erfolgreich und weniger erfolgreich. Und ja, genau. Und bin seit mittlerweile 2006 bei Premiere/Sky.
Und wie kommt man dazu, dass man dann Fußball-Bundesliga kommentiert oder auch Tennis? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, also im Prinzip über das Radio eigentlich entstanden, weil in den 90er Jahren ich beim Radio Live-Übertragungen schon gemacht habe und das sind eigentlich so die Königsdisziplin, wie ich finde. Also der Radio oder der Fußball im Radio übertragen kann, teilweise mal 90 Minuten am Stück. Der weiß, was los ist. Das ist im Fernsehen teilweise ein bisschen angenehmer, weil das Bild natürlich auch für sich steht. Man muss nicht ganz so viel reden, kann das Bild mal stehen lassen und muss dann dran gesucht mitfinden. Ja, und es wurde mir dann da so ein bisschen in die Knie gelegt und natürlich die Liebe zu den Sportarten und das Wissen, das Know-how, das Selbstpraktizieren, das wir auch Fußball gespielt, das kombiniert ergibt dann eigentlich ja, die berufliche Existenz sozusagen.
Okay, jetzt habe ich eine Frage. Wie kommt man denn, also ich habe gelesen, so geboren bei Fürth. Was heißt denn bei Fürth? Was
ist denn das? In Nürnberg bin ich geboren.
Aha, also bei
Fürth. Wo steht, dass ich bei Fürth geboren bin? Das kann eigentlich
bei nicht Wikipedia sein. Tatsächlich.
Nee. Wie Nürnberg, jeder gute Journalist wird recherchiert. Wikipedia.de.
Ja, aber bei Wikipedia steht Nürnberg drin, da bin ich eigentlich relativ sicher.
Ja, also, das würde mich sehr täuschen. Naja, ich meine, ich habe meinen auch selbst geschrieben und meiner wurde gelöscht. Okay. Nein, ist natürlich ein Scherz, meine Güte. Nee. Also ich war halt sehr verwundert, als Sebastian mir das sagte, so bei Fürth. Und ich dachte, war wie bei Fürth?
Nee, also ich bin im Landkreis Fürth aufgewachsen und in Nürnberg geboren.
Dich hat es dann weiter raus in die Welt gezogen, ne? So auch nach dem Studium. Genau. Hast du eben selbst gesagt, bist beim Radio gelandet. Was zog dich denn so zum Radio?
Ja, die Musik eigentlich, ja, die Liebe zur Musik und ich sag mal, in der Schule hatte ich schon immer auch ein bisschen so ein Faible für Moderation, also ich war von mir sehr gerne gelingen, so auf den Abischatz dann auch moderiert am Gymnasium, lustigerweise, und bin dann über Praktika bei diversen Sendern dann beim Radio eng geblieben und habe dann Volontariat bekommen, war damals der erste Volontär im Funkhaus Nürnberg, ja, wo die Privatsender eingezogen sind, das war quasi auch kleine Geschichte drumherum, weil nur waren die einzelnen Privatsender eigenständig über die Stadt verteilt in Nürnberg. Und dann sind sie in ein Haus gezogen, das ist bis heute so. Ja, und dann nahm die Geschichte seinen Lauf.
Da war ich auch mal im Funkhaus Nürnberg. Ein riesen Haus. Es ist wirklich fantastisch. Ja. Nur mit Parkplätzen war irgendwie schwierig, das weiß ich noch.
Das stimmt.
Ja, warte mal, was war das dann? Radio. Radio.
FL1, Gong und Charivari.
Ja, genau. Okay. Naja, gut. Sebastian, dir gehört jetzt die Nachfrage.
Ja, genau. Du moderierst ja mit Thorsten Matuschka die Samstagsabendspiele. Und ich glaube, letzte Saison war ja dann so, oder was heißt, ich glaube, letzte Saison waren ja dann die ersten Spiele auf dem Betze dann auch samstagsabends. Und ich glaube, für euch.
Ja, auch schon.
Okay, genau. Und auf jeden Fall war ja letztes Jahr dann im ersten Spiel, war, glaube ich, Ereignisse rund um das Spiel für euch Kommentatoren, die ein bisschen ungewöhnlich waren. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen mehr drüber erzählen.
Was meinst du jetzt? Also,
die Begleitumstände mit fliegenden Tieren.
Ach so, ja, genau. Ja, die Tauben von Betzenberg, ja genau. Das hatten wir ja immer wieder als Thema, dass quasi da von oben immer nette Botschaften runterflogen. Da hat man einen Regenschirm gebraucht. Ne? Also ich hätte ja den Kollegen in Kaiserslautern mal Falken empfohlen, weil in Wimbledon haben sie ein ähnliches Problem auf dem Center Court, da sind auch die Tauben. Und da gibt es einen Falken, den hatte ich 2011 sogar mal in Wimbledon, als ich da moderiert habe, für das Guy auf dem Arm. Ja? Und dieser Rufus, der heißt so, hat dann die Tauben vertrieben und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob es einen Falken auf dem Bettenberg gibt, aber das würde auf jeden Fall helfen, weil es ist teilweise echt unangenehm. Also nicht nur, dass eine Taube da oben sitzt, sondern da sind schon ein paar mehr mit von der Partie.
Naja, ich meine, so versuchen wir uns vielleicht so den einen oder anderen Kritiker zu ersparen.
Ja, aber ich kann nicht beruhigen. Der FCK hat jetzt die Waffe gegen die Tauben sich gesucht. Und zwar gibt es jetzt künstliche Raben, die installiert wurden.
Okay.
Ich bin gespannt, ob das hilft. Genau. Ja, aber lenkt das dann viel ab während dem Spiel? Also wenn man sich also dann so versucht...
Ja, war halt so ein bisschen Thema. Wir haben es ja zum Thema gemacht. Ja, so waren dann da mit dem Regenschirm und wir waren schon oben gesetzt. Also groß ablenken würde ich das nicht, aber wir haben es halt ein bisschen zum Thema mal gemacht, so einen Gag. Und dann ist es auch wieder erlebt. Also man kommt ja dann nicht ums Leben, ne? Also Lebensgefahr besteht nicht.
Hey, nee, das nicht, aber ich gerade so bei Sebastians Frage lenkt es sehr ab. Da habe ich gerade so ein Kopfkino gehabt, weißt du sitzt da, willst kommentieren, in dem Moment immer. Ziehst du die Schultern hoch, weil an dir irgendwie hinten was runterfällt?
Das ja, du merkst es gar nicht. Du siehst es beim Herz.
Ja, okay. Oh ja. Gott. Oh Gott. Nein. Okay, gut. Komm, Thema Taubenscheiße auf dem Betzenberg ist hiermit abgeschlossen, würde ich sagen. Das ist ja.
Genau, aber wie ist das so als Kommentator? Ich glaube, auf dem Betz, ich kann natürlich keine Vergleiche ziehen zu anderen Stadien. Aber gefühlt sitzen ja die Kommentatoren doch ziemlich nah an den Fans dran. Wie viel bekommt man da mit so drumherum von der Stimmung und von den Fans? Oder ist das komplett ausgeblendet während dem Spiel?
Nee, also atmosphärisch ist der Betzenberg sensationell. Ja? Also das muss man wirklich sagen. Eine Riesenbucht, eine unglaubliche Heimstärke, die sich dadurch entwickelt. Auch weil wenn dieser Mythos Betzenberg irgendwie zur Geltung kommt, dann bist du als Gastmannschaft auch also auf jeden Fall berührt und womöglich auch ein bisschen irritiert. Also ich finde, eines der schönsten Stadien, was die Atmosphäre angeht, auf jeden Fall in Deutschland. Man ist nah dran, fast immer voll. Und der lautere Fan an sich ist ja auch eher extrovertiert. Insofern geht da die Luzi ganz schön ab, wenn Kaiserslautern denn ordentlich performt.
Ja, ich habe gehört, gegen Heidenheim letztes Jahr, da war ja um die Kommentatoren auch einiges an Stimmung.
Heidenheim?
Gegen Heidenheim, genau.
Ja, war ich nicht, oder?
Ja, definitiv.
Aber da war ich Stefan, nicht, oder? Stefan weiß schon gar nicht mehr, was er
Ja, doch.
Ja, echt, was war da?
Kaiserslautern gegen Heidenheim.
Ja, was war das denn?
Genau. Das habe ich nicht kommentiert. Ja.
Als der FCK in der Nachspielzeit noch zwei Tore gemacht hat und Heidenheim den Elfmeter verschossen hat.
Ach doch, ja, stimmt, jetzt fällt er wieder ein. Ja, richtig. Richtig. Absolut, das Spiel hatten wir auch. Hätte ich schon fast wieder vergessen. Ja, gut, da gab es ja dazwischen auch wieder ganz, ganz viele andere Partien. Noch HSV war noch mit dabei. Ne? Und jetzt zuletzt in der Saison und so. Okay, ja, stimmt, Heidenheim, jetzt fällt es wieder ein. Ja, spätes Geschichtlein. Ja.
Ich frage mich gerade so, wie ist das so für dich? Also ich habe gelesen, da muss man ja immer vorsichtig sein, ich habe gelesen, du wärst dem FC Nürnberg sehr zugetan. Wie ist das so für dich so als Kommentator?
Wenn also, man, ich immer wieder gefragt, ja, na gut, ich kann ja meine Heimat nicht verleugnen. Ja. Ich bin da geboren und bin mit dem Club aufgewachsen. Das
geht fein nett.
Ja. Ja, also der Club ist ein sehr mit Magner. Und ja, ich war da früher auch mal in 90er Jahren Stadionsprecher und so. Aber im Laufe der Zeit bist du dann auch ein bisschen, wenn du unterwegs bist oder so, da nicht mehr so engagiert und auch nicht mehr so Feuer und Flamme, sage ich jetzt mal. Ich freue mich, wenn der Club gewinnt, weil es gestern im Stadion gegen Hertha, das war ganz cool, ein gutes Spiel. Jetzt ist auch eine Mannschaft, ein Trainer da, wo man sagt, hey, kann man sich auch gut vorstellen, was die Zukunft angeht und so, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich weiß nicht, was die Leute auch immer meinen, wenn ich zum Beispiel, ich habe oft Nürnberg gegen Fürth kommentiert, ne, wo viele gesagt, wie kann denn der gebürtige Nürnberger und hier Nürnberg gegen Fürth kommentieren? Es ist ja genau das Gegenteil der Fall, weil den Verein, den du vielleicht ein bisschen näher stehst, ja, dem bist du ja in der Regel auch viel kritischer gegenüber. So ist doch der Fan auch. Weil wenn die nicht gut spielen, dann tangiert es mich ja viel mehr, als wie wenn ein anderer Verein nicht gut spielt. Und insofern, wenn die gut spielen, dann ist gut, und wenn sie nicht gut spielen, dann kriegen sie genauso ihr Fett weg. Also ich habe da überhaupt, ich kann das also wirklich komplett ausblenden und wäre weit davon. Im Gegenteil, man ist vielleicht sogar noch kritischer eigentlich. Ja. Ich habe diese Hexen zum Beispiel, da hat mich auch mal gefragt, Mensch, wie ist das so, bist immer so kritisch gegenüber dem ersten FC Nürnberg, du kommst doch von hier. Und dann denke ich, naja, aber so ist es doch in der Regel immer, dass man so dann vielleicht auch einen Zeitpunkt stehen hat oder so, und man weiß, dass wenn Leute vielleicht besonders genau hingucken, das beäugt man dann selber auch noch kritischer als andere Dinge. Also das ist überhaupt null Problem. Im Gegenteil, eigentlich sogar für die anderen Mannschaften womöglich sogar noch ein Vorteil. Wobei ich das, glaube ich, ganz gut hinbekomme.
Also neutral zu sein, ja, okay. Ich kann es nicht ausblenden, bin ich ganz ehrlich, wenn Kaiserslautern spielt. Ist aber, wie du sagst, ne, man ist kritischer. Man ist tatsächlich kritischer mit dem eigenen Verein, ja.
Das bekommt es unabhängig von Nürnberg, sondern so bei normalen Partien, in Anführungsstrichen, dass man parteiisch sei oder dass man für eine Mannschaft mehr ist, wie für eine andere gefühlt.
Null. Manchmal geht es ein bisschen um die handelnden Personen, das ist wie im normalen Leben, den einen macht man mehr, den anderen weniger, kommt man gut zurecht, aber es hat mit dem Verein eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe überhaupt kein Gefühl und keine Tendenz dazu. Nee, also wirklich, ich freue mich, wenn ein gutes Fußballspiel oder ähnliches kommt und das damit ist es auch gut. Also.
Nee, da hast du mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich meinte eigentlich, ob da oft Kritik kommt, ob man das so oft hört. Ja, in dem Spiel warst du ja aber doch wieder parteiisch und sowas. Oder ob man so viele.
Jetzt am Samstag habe ich so mit einem Ohr mitbekommen, dass sie viele lauter gesagt haben, hier mit dem Flaschenwurf und so. Und das hätte man dann irgendwie zu wenigen. Das sehe ich aber nicht so, weil wir haben es ausführlich thematisiert und zu dem Zeitpunkt hat der Kaiserslautern 3-0 geführt. Ja. Also da hat wohl keiner einen Spielerbruch gedacht. Und der Schiedsrichter hat auch alle handelnden Personen ja gefragt, ob es weitergehen soll. Ja, und dann haben sie sich natürlich bei 3-0 dafür entschieden und Achrek konnte ja weiterspielen, der ist ja dann aus anderen Gründen verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Und alle anderen Dinge, die im Nachgang jetzt kommen, ich glaube aber nicht, das ist schon raus, ob Lautern Protest eingelegt hat. Ja, muss man jetzt wahrscheinlich dann rausnehmen, weil Montag irgendwie und dann wird man schon hier mal anders sendet das Teil. Ne? Aber heute ist ja Montag.
Ja, korrekt. Ja. Aber und? Noch habe ich nichts gehört. Also
ja, ich auch nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich es mache, weil
es ist halt irgendwie albern so. Also wenn du, wir gehen jetzt mal alle davon aus, der Schiedsrichter hat nachgefragt, wird weitergespielt, was meint ihr? Dann sagte man ja. Man hat weitergespielt und jetzt im Nachhinein, nachdem man ein Spiel so aus der Hand gegeben hat, zu kommen mit, ja, das Spiel muss annulliert werden oder hier ab dem Zeitpunkt war ja alles von der Rolle. Nee, das ist hat irgendwie was von schlechtem Verlierer sein zu tun.
Weil man muss ich eher sagen, auch so oder in die Richtung jetzt gehen. Bei 3-0 oder so, der hat auch weitergespielt. Ja. Und unsere Bilder haben jetzt gezeigt, dass der voll an der Schläfe getroffen worden ist und mit der Plattform den Boden lag. Ja. Er konnte es jetzt so gut sehen, es war also eins ganz klar, ne, an der Stelle, dass es ein absolutes No-Go ist und dass der Mensch, der das getan hat, Stadionverbot bekommen muss, weil man ihn identifizieren kann, ist außer Frage. Ja, außer Frage. Es hat den Fußball nichts verloren, eine Plastikflasche auf den Spieler zu werfen. Ja. Aber trotzdem auf den Fall geguckt, was Wirkung angeht oder so. Ich glaube nicht, dass Marcel irgendwie eine schwere Verletzung hatte, sonst hätte er auch nicht weitergespielt. Ja. Aber ich bin nicht der Spieler, das muss der dann am Ende selber spüren. Wir werden ihn am Samstag, glaube ich, interviewen. Da werden wir mal fragen, wie es für ihn war. Gottes Willen, also vielleicht war es ja schlimmer, als es aussah. Oder weniger schlimm, ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber von der Chronologie des Spiels gibt es eigentlich keinen Prozess, der aber man, das ist ja an anderen Stellen auch zu klären, das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Ja.
Nee, genau. Aber das sind wir, glaube ich, einer Meinung hier heute, dass das keine Aussicht auf Erfolg haben dürfte, gerade weil weitergespielt wurde. Ja. Aber gut, schließen wir das Thema auch ab. Aber letzte Woche, als wir geschrieben haben, um einen Termin auszumachen, war ja auch Thema, dass du dann auch keine Zeit hast, weil du dich aufs Spiel vorbereitest. Aber wie bereitet man sich denn auf so ein Spiel vor und wie lange dauert das, bis man sich vorbereitet? So, wenn wir jetzt Podcast aufnehmen, bereite ich mich ja auch ein bisschen auf den Gegner vor und habe da so meine Muster.
Ja, also so 2-3 Tage im Verlauf der Woche, ne? Man hat die Pressekonferenzen, telefoniert mit beiden Trainern, der Schuster ist ein absoluter Top-Typ, muss man wirklich sagen. Den chat sich enorm, genauso wie auch Daniel Thien auf der anderen Seite, die dazu in persönlichen Gesprächen bereitstehen, bereitet die Spieler vor mit den entsprechenden Daten, Statistiken und so. Ob die beide Mannschaften dann hat, hast noch ein bisschen Daten gibt, vielleicht der da ein bisschen hilft, ne? Tore nach Standard, wie viele Meter schon getroffen, verschossen, sowas, was du halt brauchen kannst, wenn es dann auch gefordert ist. Man macht auch viel Spiel den Partikorb, weil manche Sachen brauchst du einfach, ne? Die bereitest du vor und dann passiert gar nichts da in dem Bereich. Und dann hast du es halt einfach gemacht. Aber das ist so ein bisschen die Sache und dann schaust du halt, wie der Vorlauf ist mit den Interviews und so, macht dir Gedanken, mit der LDF ist der Leiter der Sendung, der macht seine Struktur im Austausch mit dem Moderator hier und Tusche und dann wird es aufgeteilt und dann gibt es in Themenkomplexe und Fragen und dann steht irgendwann das Gericht.
Und wie ist das so? Wie kann ich mir so einen Spieltag vorstellen? Wann reist man an? Wann fährt man ins Stadion? Was gibt es dann noch zu tun, bevor das Spiel losgeht? Beziehungsweise ja, macht ihr dann vorher noch die Interviews?
Ja, also Kaiserslautern ist ein bisschen unangenehm, die Abreise. Ich habe jetzt am Wochenende schon wieder das Problem, fahre ich in der Nacht noch heim, weil ich am nächsten Tag einen Job habe, nämlich Tennis kommentiere, schon ab Mittag. Und dann ist es 11 Uhr im Bett und dann kommst du da schlecht weg. Ich parke jetzt schon immer, wenn ich noch weg muss, woanders und nicht mitten im Stadion, sondern auf der anderen Seite, wo so ein Hotel dann da ist, in so einer Seitenstraße, weil ich da besser wegkomme. Ja. Also der Betzenberg ist natürlich so verkehrstechnisch nicht ideal zum An- und Abreisen, aber Anreise geht ja auf jeden Fall viel besser, aber Abreise ist schon heftig, weil ist ja dann auch erstmal der Parkplatz gesperrt eine halbe Stunde und. Also das bringt die Logistik natürlich nützlich auf den Fußballberg sozusagen, aber grundsätzlich Anreise, wir sind so um 17.30 Uhr im Stadion in der Regel und um 23 Uhr ist die Sendung zu Ende. Und dann geht es wieder weiter und ab 17.30 Besprechung mit allen Gewerken, Technik und so weiter, dann gibt es eine Probe im Stadion, wie sieht was aus, dann werden die einzelnen Elemente nochmal durchgespielt, ob das technisch funktioniert, ob die Mikrofone funktionieren und so und dann trifft man eventuell noch dann die Pressesprecher, Trainer, Schrägstrich nochmal Update und gibt es noch irgendwelche personellen Variationen, ja, nein und dann... Ja, trinken wir noch einen Tee und sieht einigermaßen aus und dann geht's los um 20 Uhr.
Jetzt hatte ich noch eine Frage, hab's aber gerade vergessen.
Bitte? Okay, dann, wenn Sebastian noch überlegen muss, springe ich in der Zeit ein. Logistik ist halt immer so ein Problem, das stimmt. Aber du hast schon gesagt, nee, Fußballberg ist halt so eine Besonderheit. Hast du irgendwie so ein besonderes Spiel im Laufe deiner Moderatorenkarriere irgendwie, was dich so besonders catcht bis heute noch? Oder eine besondere Begegnung von mir aus auch?
Ja, also ich würde mal sagen, so von der Relevanz weltweit, würde ich mal sagen, war es mit Sicherheit 2019 das Olympiafinale Federer gegen Djokovic, das ich kommentiert habe. Im Fußballbereich sind es nicht unbedingt die ganz großen Spiele, was die Vereine angeht. Ja. Also ich durfte auch schon Real Madrid kommentieren und in der Champions League, klar, alle super, aber ich finde, große Spiele sind ja erst dann, wenn nicht der Anlass angemessen ist, sondern der Inhalt.
Ja.
Und ich hatte zum Beispiel mal Freiburg gegen Aue, kann ich mich erinnern, 5-4 mit Elfmeter, mit Platzverweis und. Das war sensationell, ja, weil alles drin war und das war ein Highlight. Oder auch Stuttgart gegen Dresden, mal ausverkauftes Haus in Stuttgart, 3-0-Führung für Dresden, dreimal Kutschke, kann ich mich erinnern, und dann noch 3-3, Stuttgart in der zweiten Halbzeit Dresden an die Wand gespielt und ich sag, Gästeblock komplett voll und so. An solche Sachen erinnere ich mich dann eher. Obwohl Steck jetzt in Dresden mit Sicherheit nicht irgendwie in die Geschichte eingegangen ist, aber der Inhalt war halt super. Ja?
Ja.
Nur die Frage, ob man nach der Tragweite des Sports schaut oder nach dem Inhalt. Und ich schaue oft nach dem Inhalt und weniger nach der Verpackung.
Ja, das ist sehr gut. Was mir noch immer, obwohl so lange ist noch nicht her, aber Abstiegskampf Arminia Bielefeld, Relegation, Abstiegsrelegation,
ja.
Das war sehr, sehr übel. Also die Gespräche so nach so einem Spiel ist natürlich immer schwer. Ne? Man wiegt vielleicht auch so ab, ne? Was ist interessant für die Zuschauer, was möchte denn hier mein Auftraggeber denn vielleicht auch hören und so weiter und so fort. Und dann ist auf der anderen Seite aber auch noch das Menschliche, ne? Nach so einem Spiel sind die Emotionen ja extrem hoch und so. Also ich glaube, darüber müssen wir hier auch nicht irgendwie großartig diskutieren. Wie schwer fiel es dir denn nach diesem Spiel mit Uwe Koschinat oder auch mit Klos dann noch zu sprechen? Denn die zwei, zwei maßgebliche Menschen, die nach Abpfiff oder auch während des Spiels noch die Fans beruhigen mussten und so weiter und so fort. Das war schon eine heiße Situation, ne?
Ja, wir haben das Interview mit Fabian Klos ja auch nicht zu Ende geführt, so gefühlt. Da muss man schon feindselig sein, bis zu einem gewissen Grad. Haben die natürlich auch Verantwortung, also. Und er ist Kapitän und ich finde, er steht für den Verein und dann kann er auch für den Verein sprechen und für die Situation. Das ist, glaube ich, auch sein Job. Und der Trainer auch. Wenn es aber dann, sagen wir mal, von der Gefühlslage und von der Emotionalität zu krass wird und da muss man halt selber ein Gefühl als Interviewer, glaube ich, das hier entwickeln, dann mache ich auch nicht weiter. Also ich würde niemanden quälen wollen. Ich hoffe, ich habe es nicht getan.
Nee, nicht bei Klos. So gefühlt bei Koschinat. Weil Koschinat hat ja irgendwie, ich kenne Uwe Koschinat ja auch, ne? Sabbelt auch gerne mal so drumrum. So, Hauptsache, er hat seine Ruhe so gefühlt. Aber weißt du, so wenn... Ich kann es leider nicht mehr wirklich zitieren, weil das jetzt auch relativ spontan ist. Nur so diese, weißt du, ich glaube, da ging es irgendwie um... Dinge, die im Verein sich irgendwie jetzt verändern müssen bei der Arminia. Ja. Und er sagte ja, gut, aber mehrmals,
aber man muss ja mal wissen, ob er sich vorstellen kann, bei dem Verein zu bleiben.
Das genau.
Ja die Leute auch wissen. So, und er ist einer, der wirklich nicht auf den Mund gefallen ist und immer sehr viel Rede anfallen hat, in Interviews und auf Pressekonferenzen. Dann wird er, glaube ich, danach in solchen Situationen auch bei einem Mann stehen. Also das finde ich schon. Und als Trainer sowieso, ja, weil er kein 20-jähriger Spieler, ja, im Unterschied. Und da bin ich eher, nicht so großzügig, was irgendwie so die Watte zu packen angeht, als wenn ich ein 19-jähriges Eigengewächs da spielen hätte, der weiß, was gerade abläuft, ja, so ungefähr.
Ja, okay, was macht da bei dir den Unterschied? Also was ist?
Der Unterschied ist, dass der eine schon sehr erwachsen ist und der andere einfach ein anderes Alter hat.
Also du kannst auf die Erfahrung dann in dem Moment dann so abwälzen. So, Uwe Koschinat hat definitiv Erfahrung, ein 19-Jähriger eher so weniger und den nimmt man dann natürlich dann auch aus, ich weiß nicht, Schussbahn, das klingt alles so aggressiv, ne? So ist es aber nicht gemeint. Sondern,
ja, ganz klar, also der eine ist ja auch der Trainer und ist verantwortlich für die Mannschaft und ist ein Kopf des Vereins und der andere ist ein Spieler, ist ein Angestellter, also aber keine Führungskraft. Das bringt ja schon mal die Definition mit sich und ich gehe mit einem 19-Jährigen anders um als mit einem, was nicht, Uwe Koschinat ist, aber ich glaube Ende 40, oder? Der schon mit allen Wassern gewaschen ist und schon mehrere Trainerstationen hinter sich hat und Drucksituationen als jemand, der jetzt frisch im Profigeschäft ist. Also das muss man schon eine Ordnung.
Gerade Koschinat, weil Koschinat ist meiner Meinung nach immer irgendwie so bei so Vereinen letztlich jetzt gewesen, ne? Bei denen irgendwie Mitleid die Hüte brannte. Bitte?
Ich hatte Mitleid mit Uwe Koschinat, oder?
Ja, so. Was heißt Mitleid? Es war halt irgendwie strenge Situation für beide Seiten und ich habe mich jetzt gefragt, wie hat man sich da als Interviewer gefühlt, ne? Weil ich sagte also, man muss ja im Handwerkskoffer, lass mich doch mal ausleihen, ey, der Hempel, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber der Uwe Koschinat ist doch Trainer und hat in der Relegation hochkarätiges Personal, wenn das mit dem Wiesbaden vergleicht, doch viel hochkarätiger, muss man doch wirklich sagen. Und hat gefühlt in beiden Spielen es nicht geschafft, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die eine Leistung abliefert. So. Und das ist ja mit seiner Verantwortung, oder?
Ja, gut, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo er eben da hingekommen ist, ist es ein bisschen schwierig. Ne? Er wurde ja, ich glaube, als Feuerwehrmann ein paar Wochen zuvor irgendwie verpflichtet. Ist schon schwer. Worauf ich hinaus wollte, ist doch, dass du als Kommentator beziehungsweise auch als Interviewer da diese Empathie mit im Werkzeugkoffer haben musst. Und ich kenne das ja von mir auch, ne? So diese Feinfühligkeit besitzt man halt nicht immer, ne? Und das ist dann schon manchmal irgendwie so ein bisschen schwierig. Beispielsweise so. Na gut, nee, ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn ich so beim einen oder anderen Spieler mal im Gespräch war, ist mir das erst so mittendrin aufgefallen, so, oh, jetzt muss ich aber bestätigen, sonst fliegt mir hier das Interview um die Ohren und dann haut er ab. Da gibt es doch so ein ganz legendäres Interview, so ein ganz legendärer Interview-Schnipsel von einem Kollegen von Sport1, damals noch DSL, mit Jürgen Klopp in den Katakomben vom 1. FC Kaiserslautern. Der macht irgendwie so Seuchenvogel oder sowas und dann zieht ja, und Klopp seine Wege. Ja, genau. So, dass die Schwierigkeit an sich, so ein Interview zu führen, wenn alles emotional aufgeladen ist. Das war eigentlich so meine Intention herauszubringen. Mit einer Hautkritik natürlich, klar.
Mir ist noch niemand irgendwie jetzt abgehauen. So.
Ah, du hast mich dann interviewt, wenn ich dich sehe. Aber ich hab
Nee, aber ich kann mich erinnern, dass einer mal gegangen ist oder so.
Ja.
Emotionale Auseinandersetzungen mit Sicherheit, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, das gehört ja auch dazu.
Also, ja, aber das darf man ja auch, sein, oder?
Und auch Umgang unterschiedlicher Umgang mit jeweils, mit welchen Persönlichkeiten man zu tun hat, das ist ja ganz klar. Also nochmal, ein 19-Jähriger, Jugendprofi und ein Trainer sind mit Sicherheit nach dem Abstieg auf jeden Fall unterschiedlich zu behandeln. Also, auch was die Verantwortung angeht von den beiden, ja, da würde
ich
mir ganz klar.
Ich suche es irgendwann mal raus und dann rufe ich dich an und sage, guck, das habe ich gemeint.
Ja.
Aber gut,
ja,
Sebastian, hast du deine
Ja, ich habe meine Frage noch mal gefunden, aber das ist ja, das Thema ist ja jetzt eigentlich schon abgeschlossen.
Oh, Entschuldigung.
aber ich stelle es trotzdem noch mal, gehen wir mal ganz kurz zurück. Wie groß ist denn das Team bei Sky, das da am Wochenende bei den Samstagabendspielen vor Ort ist?
Ja, das kann man nicht so leicht sagen, weil das ja nicht alles geil ist. Also es gibt ja auch Dienstleister technischer Natur. Wenn wir bei der Besprechung sind oder so, würde ich mal sagen, sind so 10 bis 15 Leute dabei. Mhm. Ja, aber nochmal, reine Redaktion jetzt irgendwie, sind dann vielleicht 5, ja, so. Aus der Sky-Crew, aber dann natürlich auch noch Technik und so weiter und so fort. Und Aufnahmeleitung kommt dann auch wieder von einem Dienstleister und so. Und die Sportcast wird ja auch beteiligt und so. Also das ist nicht so einfach aufzudröseln. Ja, das kann man jetzt sagen, irgendwie wir sind ja irgendwie mit so vielen Leuten unterwegs. Also da arbeiten mehrere Gewerke zusammen. Ja.
Mhm. Okay. Aber gibt es so eine Situation um ein Spiel rum, das dir in Erinnerung geblieben ist, weil es total absurd oder total lustig war?
Ja, ich war sowieso immer bei speziellen Spielen dabei. Manchmal denke ich mir, irgendwie, ich bin so ein bisschen ausgesucht, um da irgendwie zu landen, ohne es vorher zu wischen. So, zuletzt hat sich ja, glaube ich, auch das Phantom-Tor irgendwie gejährt, habe ich mit Felix Brüch geschrieben letzte Woche. So, mich da oder uns den Fall damals Hoffmann gegen Leverkusen war es ja in seinem Buch erwähnt hat, was er jetzt rausgebracht hat in diesem Jahr. So mal lesen, hat er wohl gesagt, ich soll es mal lesen. Genau, da war ich auch dabei, wo Kiesling quasi durchs Tornetz und so, ihr wisst Bescheid. Aber auch traurige Geschichten. Ich war eingeteilt für das Spiel von Babat Rafati, Mainz gegen Köln damals, als er Selbstmordversuch unternahm. Regenspiele, Nürnberg-Wolfsburg, kann ich mich erinnern. Spezielle Spiele jetzt auch am Samstag, ne, Fortuna für alle, mit Sicherheit auch was Historisches, irgendwie von der Idee her. Also ich kann mich über mangelnde Themen, sag ich mal, rund um Spiele, kann ich mich echt nicht beschweren. Also es gab immer viel zu tun und es ist immer viel passiert. Also das ist das, was jetzt mir spontan einfällt. Und da war noch viel mehr dabei, wenn ich nachdenken würde und mal ein bisschen so reflektieren lassen würde. Aber es ist immer was los, wenn es so wenn ich im Einsatz bin, ne, habe ich so das Gefühl.
Aber du warst du warst da damals im Kölner Stadion mit.
Nee, ich bin da gar nicht rein. Nee, ich bin dann gar nicht, wo ja dann am Vormittag schon abgesagt. Und wir waren dann gar nicht im Stadion. Da ist ja keiner hin. Also kein Zuschauer und das Stadion wurde gar nicht geöffnet.
Ich erinnere mich, dass jeder gewartet hat. Also ich habe da noch irgendwie ein gefülltes Stadion vor Augen. Und irgendwann
weiß ich noch zu erinnern, nee, das stimmt, das ist komplett recht. Ich war in eine Konferenz eingeteilt, so war es. Naja. Ich war in eine Konferenz in München eingeteilt und nicht vor Ort. Deswegen, ja, habe ich das nicht mehr so. Ja, so war es, genau.
Naja, also sehr, sehr tragisch, nee, stimmt, gar keine Frage.
Du hast recht, ja. Es war nochmal, ich hatte aber auch noch eine andere Partie, wo Leute nicht im Stadion kommen, wo man sagen wollte, deswegen irgendwas nicht. Das war das nochmal, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Ja, aber komme ich jetzt nicht drauf. Aber tatsächlich war ich in der Konferenz eingeteilt für diese Partie. Ja.
Ich stelle mir das halt so schwierig vor. Stell dir vor, du bist live auf Sendung und du musst kompensieren. So, wie kompensiert man denn sowas? Ne? Ich meine, das war ja richtig lange. Da hat man, glaube ich, noch intern hinten versucht, irgendwie noch Ersatz irgendwie aufzutreiben und sowas, was natürlich nicht gelang. Ein riesen Ding damals. Sehr, sehr tragisch, gar keine Frage. Ihm geht es sehr gut mittlerweile.
Ja.
Ne? Gibt ja, fleißig Interviews und so. Genau. Unlängst auch irgendwie bei Kollegen gesehen, Reportage mit Baba Grafali. Ich glaube, das war bei Sky. Ja. War es nicht sogar bei Sky?
Ja, ich glaub, absolut. Ja.
Aber weil gerade das Thema leere Stadion ein Thema war, Corona-Zeit, wart ihr da im Stadion oder habt ihr das dann entfernt aus München dann wahrscheinlich aufgenommen?
Beides. Am Anfang im Stadion und am Anfang in München. Und dann ja im Stadion, aber auch ohne Zuschauer. Wir waren dann bei der erste Spieltag, wo wir dann wieder da waren, also vor Ort, war HSV gegen Nürnberg mit Horst Lubesch. Weil die noch, war dann glaube ich 5-2 für Hamburg oder so. Da waren wir wieder im Stadion, ja.
Aber ist es jetzt noch unabhängig, ob Zuschauer da sind, aber ist es nicht cooler, wenn man im Stadion ist und ein Spiel kommentiert? Oder?
Absolut. Absolut. Also im Stadion ist es immer angenehmer, weil du einfach mit den anderen Personen näher dran bist. Die ist ganz anders, wenn man eine Nähe hast, wenn die Leute neben dir stehen. Also und die Atmosphäre und die Fans, da riecht halt nach Fußball. Ja? Also am besten Tag ja sowieso nach Bier, Bratwurst und Fußball, so muss es sein. Und das tut natürlich ehrlicherweise im Stadion nicht. Ne? Aber alles schon gemacht. Ja, auch beim Tennis, sag ich jetzt mal, oder so, sind die Voraussetzungen, mal in München zu arbeiten, gar nicht so schlecht, weil du hast einfach einen komfortableren Arbeitsplatz. Ne? Also wir wissen zum Beispiel, die Kommentatorenkabine, die ist so klein, ja, und das ist ja auch nicht so gut. Aber einfach ist ein schön verbildet zu sein, weil ich jetzt mal beim Tennis, keine Frage. Aber es hat alles so viel und wieder, aber in der Regel gibt es natürlich recht, dass es im Stadion immer schöner ist. Und das sind wir ja Gott sei Dank. Am Samstagabend.
Ja, um Samstagabend geht es auch schon wieder weiter auf dem Betze, nämlich FCK gegen den HSV. Was erwartest du von dem Spiel? Also fantechnisch, spielerisch, wie auch immer, ganz dir überlassen.
Puh, schwierig. Also der HSV hat mit Sicherheit eine gute Mannschaft und ist so rein, dass das Personal angeht, favorisiert, ne? Wenn man so will. Aber ich bin jetzt auch kein Orakel, der Kaiserslautern hat immer die Möglichkeiten mit der Heimspielstärke, mit der Kulisse in Rücken. Das haben sie ja schon mal gezeigt, die haben ja jetzt mit dem Spiel auch zu gewinnen. Ja? Also auch mit dem Spielski, mit dem Schützerfußball und so, der ja sehr gut funktioniert. Ja? Jetzt auch am Samstag, wo weite Strecken mal wieder funktioniert hat. Ich finde so, dass es den Lautern dann so ein bisschen warm reinregnet in der Saison, dass diese Spiele sehen, die müssen das unbedingt gewinnen. Gerade gegen den Club, ja, jetzt kommt die natürlich wieder, ja klar, das sagst du jetzt, aber ich finde, dass Nürnberg klar die bessere Mannschaft war in Kaiserslautern.
Oh, Stefan ist übrigens leider aus der Leitung geflogen. Oh, das ist jetzt aber schade.
Genau, also das war von den Expected Goals her echt krass, also ein absolutes Spiel, das ist auch ein bisschen sehr nett, aber gehört auch dazu, 3 Sonntagsschüsse und Nürnberg hat die Chancen weggemacht, aber auch so. Das Spiel gegen Elversberg, ne, war eng, aber Elversberg gespielt auch so ein bisschen die bessere Mannschaft, ne, und war aber ein Knackpunktspiel, das Ding noch gedreht, und mit Wucht und Glück und Geschick und jetzt auch am Wochenende ja 3-0 geführt, aber die Tore ja Eigentor, halbes Eigentor. Ja, also läuft schon, der Fußballgott, haben wir zwischendurch ja auch gesagt, hat durchaus mal auch ein rotes Teufelchen-Kostüm an, in der Saison ist ja auch in Ordnung, da muss man sich nicht dafür schämen, aber es ist schon sehr gut gelaufen, ne? Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube mal, wenn sich das mal wieder ein bisschen so einpegelt oder so, dann wird vielleicht auch dann am Ende 10. oder 9. werden. Ich glaube, dann wäre man auch echt zufrieden. Das ist auch so ein bisschen die Maßgabe. Das gibt der Kader dann auch her, wobei der Kader in der letzten Saison nicht so tief und gut besetzt war wie jetzt. Das muss man auch sagen. Und man sieht auf der Bank sitzt, den Schuster noch bringen kann. So spielstarke Leute wie Clement Boyd, ne, vorne, der letztes Jahr, glaube ich, 13 oder 16 Tore gemacht hat. 13 Tore, glaube ich, oder? Ihr wisst auswendig sofort, oder?
Genau. 13? Ja, 13, ja.
Ja. Der jetzt gar nicht so die große Rolle spielt, weil er jetzt gut nachverpflichtet wurde und so auch mit Afe, der verletzt, ne? Mal schauen, ob Boy dann reinkommt. Viele Positionen doppelt gut besetzt, ja, gute Fußballer drin, Raschel finde ich echt mit einem der besten Spieler in der Liga, würde ich sogar sagen. Top-Transfer, super Spieler, ja, viel Auswahlmöglichkeit, manche sehen sich überrascht, teilweise immer gar nicht im Kader, ja. Und das macht es natürlich für den Trainer ein bisschen leichter und die Mannschaft auch stärker und auch unausrechenbarer. Aber ich finde trotzdem so, unterm Strich ist es schon sehr gut auch für Kaiserslautern gelaufen bisher in der Saison.
Ja gut, man hat ja gegen Nürnberg und jetzt auch gegen Düsseldorf schon so gewisse Parallelen gemerkt. Das ist ja das, was du ein bisschen angesprochen hast. Du führst halt 3-0 und gegen Nürnberg fängst du halt auch vor der Halbzeit noch das 3-1. Und irgendwie ist halt klar, wenn das 3-2 fällt in dem Moment, dann passiert das, was gegen Düsseldorf auch passiert ist, dass der Gegner halt komplett zurückkommt. Ja, gut, dann hatte Düsseldorf noch ein bisschen Glück mit dem 4-3, dass der da komplett reingeht. Oder hat noch abgefälschter Ball, geht dann noch von 20 Metern rein. Andersrum hatten wir halt auch Glück bei 2 Toren. Also in dem Spiel hat sich, glaube ich, ausgeglichen. Mit Glück und Pech.
Du hast halt richtig gemerkt, dass Fortuna sich die Dinger im ersten Durchlauf so selbst ins Nest, um Himmels Willen, Sprachfindungsstörung, selbst ins Nest gelegt hat, ne? Und das wollten sie gut machen und das haben sie leider, konnte es dann auch
raus. Ja, aber zum Wahrheit gehört halt auch, dass Fortuna Düsseldorf eigentlich schon die bessere Mannschaft war von den Daten. Ne? Also die hatten doppelt so viel Torschüsse, die hatten viel mehr Ballbesitz und so. Deswegen, das meine ich so ein bisschen damit. Aber dafür muss man sich nicht schämen. Das ist halt einfach Effektivität, spielt im Fußball auch eine große Rolle. Und Lautern kommt halt nicht über den Ballbesitz Fußball und ne, dann wartest du geduldig und bist entspannt und wartest auf Fehler und schlägst dann zu und hast noch ein bisschen Glück. Why not? Ja, also Ergebnisfußball ist schon auch eine Qualität und der HSV wird auf jeden Fall wieder den Hut aufhaben am Samstag und will den Ball haben. Ich kann mich erinnern, dass beim letzten Spiel gegen den HSV ja Messert fehlte und Reis dann auf der 6 gespielt hat. Das war eine spielentscheidendes Ding, was Tusche auch angemerkt hat. Lautern unheimlich von profitiert, weil Reis eben nicht so zweikampfstark ist und dann auch einen Fehler gemacht hat, glaube ich, vom Gegentor, ne? Ausgekontert und dann ausgerutscht und einen Zweikampf verloren und so, wenn ich mich recht erinnere. Gut, jetzt ist Meffert am Samstag natürlich dabei, aber ich sag mal, so hat halt jeder so seine Strategie und die funktioniert ja gut, um Gottes Willen, ja.
Ja, das war der Rückpass, wenn ich mich noch genau erinnere. Ja. Aber so ist es halt. Das haben wir in der dritten Liga immer ganz hart geschwört. Wir sind das bessere Team und der Gegner macht die Tore und die Punkte. Von daher finden, glaube ich, die meisten Lauterer das jetzt nicht so schlimm, wenn der Gegner besser ist.
Absolut. Der Gegner kann ja von mir aus besser sein. Wenn wir zum Schluss gewinnen, ist alles in Ordnung.
Ja, und so ist es ja halt oftmals gewesen, genau. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch der Fußball. Ne? Das ist nicht immer der Bessere oder der den meisten Ballbesitz hat oder womöglich die meisten Chancen oder so. Ne? Sondern am Ende zählt das, was auf der Anzeige steht.
Aber dann bin ich, glaube ich, sogar durch mit meinen Fragen oder hast du noch was?
Wow, ach bestimmt. Aber das müssen wir jetzt nicht in der Aufnahme
machen. Damit.
Für dieses Mal würde ich sagen, hab ich jetzt keine Fragen mehr.
Das ist doch schön, alles beantwortet.
Super.
Eure Zufriedenheit.
Aber vielleicht doch noch eine Frage zum Schluss, weil ich hier eigentlich.
Ach, du bist wie Columbo, der ist nochmal irgendwie kurz vor Schluss.
So. Doch, die stelle ich doch immer, wenn wir Gäste haben. Und zwar gibt es ein FCK-Spiel, an das du dich ganz besonders erinnerst. Also jetzt nicht unbedingt als Kommentator, sondern allgemein.
Ach so, naja, gut, das letzte am Samstag ging schon jetzt auch in die Geschichte ein, ne? Gab es jetzt nicht so oft. Interessanterweise gab es das ja schon mal, ne? Mit Düsseldorf Lautern und Friedhelm Vogel damals Trainer. Wir haben es ja dann auch erzählt. Und Und in dem Jahrtausend, glaube ich, nur einmal, dass drei Tore nochmal gedreht wurden und so. Es gibt eine Personalie, die ich ganz spannend finde, die ich bei Sky hätte immer gerne beleuchten wollen, die auch wahrscheinlich irgendwann mal zum Tragen kommt, hat noch nie jetzt so reingepasst oder so, weil es Nürnberg und Kaiserslautern ein bisschen verbindet. Und jetzt stelle ich euch die Frage, um wen könnte es gehen? Und es ist nicht Martin Wagner, weil den hatten wir jetzt ja schon.
Hat Babel Kuker nicht auch mal Nürnberg gespielt?
Ja, wäre auch eine gute Idee. Sehr gut. Sehr gute Idee. Den meinte ich aber nicht. Eher so eine kultigere Figur, wobei Babel Kuker natürlich auch kult ist, aber so noch ein bisschen hemdsärmeliger. Eher so von, also so, nicht der ganz große Megastar, aber halt einfach cool, würde ich mal sagen. Wer könnte das sein?
Nee, dann löst bitte auf. Ich hab sowieso Unrecht. Er spielte nie beim Club. Fällt mir gerade ein. So.
Ja, den ich meine, der Spieler hat auf jeden Fall beim Club gespielt und dann eben auch bei Kaiserslautern. Hey, müsste der eigentlich schon wissen. Nicht unbedingt, sagen wir mal, ja, also es ist jetzt immer noch dem Fußball verbunden, wie wir festgestellt haben. Da kann man
ja. Am Nachwuchs.
Kein Tipp mehr von euch jetzt?
Dann liege ich total falsch, nee.
Jahreszahl ungefähr, so 90er, 2000er.
Ja, schon ein bisschen länger her. Noch länger her. Dann weiß ich. Okay, ich löse auf. Von euch kommt da nichts an der Stelle. Ja?
Nee. Ja?
Dieter Trunk.
Nee. So. Auf den wäre ich jetzt sowas von. Sowas von auf dem Holzweg.
Auf den wäre ich jetzt halt gekommen, okay.
Ja, aber kultige Figur in Nürnberg, ne? Auch in Lautern nochmal. Aber ein geiles Film. Martin Wagner, kennt ihr, ja. Oder?
Natürlich. Nee, kennt doch keiner.
Was? Ja, genau.
Liebe Grüße. So.
Der war bei uns Gast bei Kaiserslautern gegen Nürnberg vor ein paar Wochen.
Ah, okay.
Und also, hatte einen überragenden Auftritt. Also es war super genau der Typ. Der war ja Nürnberg cool und auch Lautern noch mehr, ne?
Also, Martin ist ja, klar, doch immer also, irgendwie so eine Kanone, oder?
Ich hatte mein erstes Trikot von Martin Wagner, damals auch mit der Nummer 7, bevor er die Nummer 8 bekommen hat. Und natürlich durch das Tor im Pokalfinale ist er natürlich absolut eine Ikone. Dann auch als erster Spieler damals verlängert beim Abstieg, damals dann noch Meister geworden und dann später nach Wolfsburg gewechselt. Ja, genau.
Nee, ich war tatsächlich eben bei Harry Koch. Ich war bei Harry Koch, aber der spielte auch nicht in Fürth, er spielte bei Vestenbergskreuth. Das war vor dieser Fusion. Ja. Ah, ich war so nah dran, verdammt.
Du warst ganz weit weg bei Vestenbergskreuth.
Achso, der Turm ganz weit entfernt. Regional gesehen? Wie sagte man das denn damals irgendwie? Die Fürther sagen ja bis heute irgendwie, Vestenbergskreuth, die konnten damals Fußball spielen und Fürth hat das Geld gehabt oder andersrum. Kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. Also die Fangeschichten, die da dort, die sind schon richtig gut.
Ja, der Helmut Hack war ja damals der Vater.
Genau. Hab den schon lange nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Mensch, ich habe einmal mit ihm gedreht. Das war, ich glaube, das Material wurde niemals verwendet, so, weil das Format dann eingestampft wurde. Aber das war ein richtig persönliches, enges Gespräch. Das war richtig gut. Das war
interessanter Tipp.
Ja. Ja, definitiv. Ja. Nun gut, das war's. Ausritte nach Franken. Kommen wir wieder zurück nach Kaiserslautern. In Kaiserslautern sagt jetzt Sebastian, ob er noch eine Frage hat oder nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir. Cool, dass du zugesagt hast und dass du hier warst. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Marc.
Gerne doch.
Für die Zeit, für die Aufnahme. Und
ja. Ja, gerne. Ich hoffe, ich hab's gefallen. Den Leuten da draußen auch. Und dann sehen wir uns am Samstag.
So sieht's aus.
Machen wir das.
Sage ich auch. Ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Ja, bleibt gesund. Alles klar. Tschüss.